Happy New Year wünsche ich euch allen und einen schönen Dienstag-Frühabend. Ich habe mich nach all den Jahren immer noch nicht entschlossen zu sagen, ob es Abend ist oder Nachmittag, was wir hier machen. 17:30 kann man schon Abend sagen, oder? Chris, wie sieht es in deiner Generation aus? Sagt man da schon Abend?
Frühabend.
Wieder was Neues, wieder was Neues.
Ja, alles klar. Gut, schön, dass wir darüber geredet haben. Ja, Happy New Year sage ich aus einem guten Grund. Und zwar, das Footballjahr hat jetzt offiziell mit der Regular Season angefangen und wir haben das erste Spiel der Atlanta Falcons hinter uns. Ja, man muss sagen, fast schon hinter uns. Wir haben es hinter uns. Bevor ich zur Begrüßung an den Chat übergebe, will ich natürlich noch ein paar Jungs begrüßen, mit denen ich das Ganze hier heute mache. Die gut, wie ich sehe, aus Berlin am Sonntagabend zurückgekommen sind aus unserer Watchparty. Starten wir mit dem mit der längsten Anreise, glaube ich. Chris, hallo, nach Essen. Und wie war deine Rückreise?
Sehr schön, danke. Fast sehr schön. Bis zum bitteren Ende, 7 Uhr morgens, genau. Ja, hallo liebe Zuhörer, liebe Zuseher. Hier bekommen Sie wieder nach Week One wieder die schlechtesten Wortspiele geboten des Abends in unserem Talk-Up, die grauenhaftesten Pointen, die Sie kriegen können. Und Sie erfahren, warum die Ente wieder in den Sunshine State gekackt hat. Entschuldigung.
Geflaggt, oh no.
Ja, das war's schon. 2,5 Minuten ist der Stream alt und schon geflaggt. Ich habe übrigens, damit ein bisschen Transparenz für unsere Zuschauer und Zuhörer hier herrscht, Chris schon am Sonntag verboten, hier jeglichen Wortwitz und Redewendungen mit einfließen zu lassen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Aus dem hohen Norden, angereist mit Papa, die Schwester zu Hause gelassen, eiskalt.
Was soll ich dazu sagen?
Ja, nein. Hallo nach Kiel. Hallo, Kevin.
Moin.
Wie immer voller Worte. Der gute Kevin.
Nach dem Spiel nichts anderes.
Ich glaube, da fällt noch das ein oder andere Wort von deiner Seite nachher. Da könnt ihr gespannt drüber sein. Dann gebe ich auch mal mit einem großen Hallo an den Chat. Der erste heute war Horst Resch. Hallo an alle und Rise Up. Auch Jack85 ist mit dabei, Nabend und Rise Up. Bei den beiden herrscht übrigens auch schon zweite Einigkeit, denn Horst Resch stellte schon sofort die Frage, teilt jemand meine Meinung und war ebenfalls mit dem Playcall nicht so zufrieden. Da hat Jack gleich geschrieben, ja, die Meinung teile ich. Damit dürfte dann schon eigentlich alles geklärt sein. Marius Egler ist mit dabei, Rise Up. Kurz 67, Servus aus München und auch Stevie ist mit dabei mit Moin. Und dann habe ich hier meinen Mitfahrer mit am Start. Liebe Grüße gehen an Mert raus, der auch Allo Allo zusammenschreibt. Ich hoffe, du kannst Santo überzeugen, dass meine Fahrkünste in Ordnung sind und nicht lebensgefährlich. Dann kann ich vielleicht noch von profitieren in Zukunft. Oh, Alex Wurzer hat sich hier reingesneakt. Rise Up und Stevie teilt ebenso die Meinung. Ja, hier, die teile ich auch. Mal gucken, wo wir heute noch landen damit. Jungs, Sonntag hatten wir eine Watchparty in Berlin, im Belushis, zum zweiten Mal im Belushis, zum fünften Mal als Season Opener insgesamt. Oder vierte Mal? Wie viele Jahre machen wir? Wie viele Season machen wir jetzt hier gerade miteinander?
Das ist jetzt das fünfte, glaube ich, ne? Ja.
Ich glaube. Und waren viele, viele Leute da. Viele von den Falcons, was schon mal unheimlich cool war. Ein paar Panthers sind rumgelaufen. Der ein oder andere Arizona Cardinals-Fan hat sich verirrt. Wie fandet ihr es? Hattet ihr Spaß? Erzählt mal ein bisschen.
Ich muss erst mal sagen, geil, dass das mit der Organisation halt geklappt hat. Auch, dass wir so ein bisschen Budget hatten von den Falcons bereitgestellt. Aber Downside muss man wirklich sagen, das Einzelspiel von uns lag so eine Minute hinter der Red Zone. Ja. Und da die Bildschirme nebeneinander waren, musste man sich nachher mit der Red Zone begnügen und unser Spiel angucken, bevor man auf den Einzelbildschirm bei uns drauf geguckt hat. Das war ein bisschen ärgerlich auch. Also ich glaube, die waren einfach, weiß nicht, ob nicht organisiert oder nicht so viel Bock hatten, da oben irgendwas zu machen bei uns. Das war letztes Jahr auf jeden Fall besser. Alle guten Dinge sind drei, von daher mal gucken, wie es nächstes Jahr wird.
Ja, für mich war es ja im Bullishes Premiere. Ich war ja zum ersten Mal da. So als Location, sicherlich empfehlenswert, aber Kevin hat es schon richtig gesagt, da war mit dem Ablauf war es noch verbesserungswürdig.
Ja, das sind so die Sachen, die wir dann leider nicht beeinflussen können in dem Augenblick. Aber ansonsten von der Stimmung, wie fandet ihr es? Ich war echt geflasht, war wieder super klasse, alle Leute so nach einem Jahr wieder zu treffen. Es ist ja immer wie so ein bisschen nach Hause kommen und ein Jahr lang nicht gesehen, schön und allem drum und dran. Ich fand's klasse und auch bei dem einen oder anderen Spielzug waren schon Emotionen mit dabei. Ich glaube, ich war einer der wenigen, der ziemlich, der, nee, ich war, ich glaube, ich war so einer der wenigen, der so ziemlich die Fassung bewahrt hat. Nein, wie fandet ihr es von der Stimmung? Hattet ihr Spaß und habt ihr ein paar interessante Gespräche geführt?
Ich sage mal, einfach das Gemeinschaftserlebnis, Falcons mal wieder frönen zu können. Man sitzt ja doch immer relativ mit der, entweder allein oder mit der Familie vorm Fernseher oder vielleicht auch mal mit einem guten Freund. So viele Falcons gibt es ja nun mal in unserem Wirkungskreis meistens nicht. In der Hinsicht war es als Gemeinschaftserlebnis wirklich eine schöne Sache.
Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, Stimmung war auf jeden Fall gut. Ja, wie gesagt, das Endergebnis dann leider typisch schon fast für uns. Nichtsdestotrotz hat das aber Spaß gemacht, wieder wirklich alle zu sehen. Guck mal, Chris war ja auch als quasi Überraschungsgast da. Da war mal gerade mein Papa natürlich begeistert, dass er fast jemanden in seinem Alter auch mal mit an der Seite hatte.
Für wen oder gegen wen spricht das jetzt hier gerade?
Auf der anderen Seite muss ich hier ganz klar nochmal anmerken oder wieder anmerken, Mert, in Zivil geht nicht. Also nächstes Mal gibt es echt Ärger. Ich habe ihn diesmal erkannt, ja, nicht wie damals in London, aber nee, also in Zivil finde ich nicht gut, Mert. Da musst du dran arbeiten auf jeden Fall.
Ich hätte ihn auch fast an der Raststätte, wo ich ihn abgeholt habe, stehen gelassen.
Er kennt ihn ja auch nicht. Nee, weiß ja nicht, wer das ist.
Eben drum. Naja, aber hier, Mert, zu meiner Ehrenrettung, Edsanto, Dominik fährt ziemlich gut, hat sich angefühlt wie Mario Kart.
Habt ihr Bananenschalen auf der Autobahn?
Nein, aber seine Blitzer-App war Gold wert auf der Rückfahrt, okay, die er zur Verfügung gestellt hat. Hat es dann doch eilig. Am Ende. So, ja, dann kommen wir doch mal zum aller wichtigsten. Wir haben am Sonntag das erste Regular-Season-Spiel gehabt, der Atlanta Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ergebnis 20-23. Gut, hätte man sich wahrscheinlich anders gewünscht, obwohl hier ja vor einer Woche Einigkeit bestand im Podcast, dass wir das sowieso in den Sand setzen. Seid ihr jetzt aus eurer Sicht, ist das Spiel positiver als geglaubt oder negativer als letzte Woche geglaubt ausgegangen? Chris.
Ganz, ganz schwierige Gefühlslage, finde ich. Einerseits, man ist froh, dass man konkurrenzfähig ist. Und ich sage mal so, die Bucks sind ja kein schlechter Gegner. Sie haben ihre Qualitäten, sie haben einen guten, ich würde sogar sagen, einen guten Quarterback und sind eigentlich relativ breit aufgestellt. Aber wir hätten das Spiel auch für uns entscheiden können, ja. Aber was halt dominiert am Ende, ist dieser Brustfaktor, den wir ja letztes Jahr auch passenderweise in München gehabt haben, gegen die Saints, dass wir den Sieg wieder selber weggegeben haben, dass der Gegner noch nicht mal so richtig was dafür konnte, dass er den Win mit nach Hause genommen hat. Und das ist eigentlich, was so ein bisschen in der ganzen Gefühlslage dominiert. Aber ich bin auch stolz darauf zu sagen, ja, wir haben zumindest jetzt mal nach langer, langer Zeit wieder einen Quarterback, der seinen Namen verdient.
Ja, einer der wenigen Lichtblicke, zu dem wir auf jeden Fall noch kommen werden, sicherlich. Kevin, positiver oder negativer gestimmt als letzte Woche?
Ja, das kann man tatsächlich gar nicht pauschal beantworten, weil spielerisch positiver als erwartet. Aber im Endeffekt ist man frustrierter, glaube ich, als man angenommen hatte, denn man hat ja wirklich, wie Christos richtig gesagt hat, man hat das einfach hergeschenkt. Also dieses Spiel war, vor allem wir haben ja letzte Woche alle gesagt, das Bestmögliche, was uns passiert am Anfang ist, Touchdown, 3-and-out für Tampa. Mhm. Und das Schlimme ist, diese Mannschaft kriegt es halt trotzdem nicht hin. Das ist ja auch der Grund, warum ich ja die ganze Saison über und letztes Jahr immer schon gefangen bin, so pessimistisch und so negativ zu sein, weil mir dieses Team leider wieder nicht gezeigt hat, dass sie es besser können. Dass sie mir einfach mal beweisen, ey, guck mal, haben wir geschafft. Selbst wenn sie nachher nur in Overtime gewonnen hätten, aber sie hätten zumindest den Sieg geholt. Und am Ende, ja, steht wieder eine Niederlage da. Wir waren eigentlich in allen Belangen besser. Ja, und stehst du da und denkst so, cool, wieder, vor allem individuell, das ist ja so katastrophal. Es sind ja immer individuelle Aussetzer. Ist ja nicht nur jetzt ein Ding von Hodge am Ende gewesen, es sind auch Bijans Fumbles, beziehungsweise Flutschfinger zwischendurch, wie auch immer. Das ist so frustrierend. Also Spieler, wo man sowieso annimmt, die können das besser oder zeigen das ja auch zwischendurch, dann kommt immer solche Aussetzer. Und bei den Bucks auf der anderen Seite denkt man halt, ey, in Winfield ist quasi das ganze Spiel nicht zu sehen, aber bei dem wichtigsten Pass auf Washington haut er das Ding halt einfach außer Hand und kann man ja irgendwie sagen, gewinnt quasi für die das Spiel damit. Ne? Mhm. Oder auch Baker war ja das ganze Spiel relativ gut abgemeldet von uns. Aber ja, wenn es drauf ankommt, dann macht er eben seine Pässe für die Touchdowns, gerade die beiden auf Ekbuka. Ja, dann stehst halt einfach da und bist leider doch wieder geschlagen und musst dann müssen wir den Schwanz einziehen vor Tampa.
Du sagtest es schon ganz richtig. Eigentlich waren wir in allen Belangen besser. Ich meine, die entscheidende Statistik haben wir am Ende verloren. Das ist das Scoring. Ich lese euch mal hier ein paar Statistiken vor. Total Offensive Plays 56 zu 71 für uns. Total Net Yards 250 zu 361 für uns. Average Yard per Play 4,5 zu 5,1.
Ich mach mal nebenbei.
Jo, für
uns. Visuell nochmal für euch auch mal
so. Gerne. Average EPA per Play. Ich kann mit EPA, by the way, nicht viel anfangen, aber ich weiß, dass es eine sehr wichtige Statistik ist. Minus 0,08 für die Bucks, plus 0,01 für uns. Average Yards per Drive, 6,4 der Bucks und 7,6 für uns. Also rein statistisch gesehen haben wir es einfach besser drauf gehabt in dem Augenblick, aber es hat am Ende nichts genützt. Wir haben die entscheidenden Statistiken verloren und das ist fatal in dem Augenblick, wenn du diese Spiele nicht mehr gewinnst, obwohl du klar besser bist in dem Augenblick. Ich weiß nicht, habe jetzt noch irgendeine Statistik, eine wichtige vergessen, die du noch ansprechen
möchtest? Also ich finde, es ist die Third Downs bei 6 von 15 ist verbesserungswürdig.
Ja, ich komme aus Zeiten, da waren sie noch schlechter bei den Falcons. Also, alles fein. Aber das Problem ist ja das fehlende, vielleicht fangen wir damit an, ja, das fehlende Run-Game einfach. Ja. Ich denke, das ist ja nun mal die Basis, auf der wir unseren Football aufbauen. Und ich weiß nicht, ob es dort steht, aber wisst ihr, wie viele Rushing First Downs wir hatten das ganze Spiel über?
Steht ja tatsächlich drin.
Naja, 4.
4. Ist nicht so viel. Und
wartet. Ja. Und jetzt frage ich euch die andere Statistik. Wie viele davon kamen von einem Running Back?
Da müsste ich 2, würde ich sagen, vielleicht.
Eine.
Ja. Eine?
Kevin hat gewonnen. Eine über einen Running Back. 3 Stück von Michael Penix zu Fuß.
Ja.
Dagegen stehen übrigens 20 Passing First Downs zu 13 Passing First Downs. Also
aber du musst aber bei der natürlich berechtigten Kritik musst du, guck dir bei den Bucks an, da ist der beste Rusher gewesen. Hättest du vorher genauso wenig gedacht.
Aber gerade Dominik hat das ja auch letzte Woche angesprochen, wir kriegen das ja wieder nicht hin, Mayfield zu contain. Ist die letzten Jahre ja die ganze Zeit schon so gewesen. Und keiner versteht, warum. Also du hast ja auch jemanden wie Jalen Walker, der auch bei Georgia einen guten 2 spielen kann, der auch mal droppen kann, der auch dann genug Schnelligkeit hat. Und dann gehst du mit einem 4-Mann-Rush da rein und lässt ihn jedes Mal wieder aus der Pocket, weil irgendjemand wieder seinen Edge-Container nicht hinkriegt. Gerade Abby Katie nicht. Das, keine Ahnung warum. So, und das ist natürlich, das tötet diese ganzen Stops, die man eigentlich hätte. Frustrierend.
Lasst uns noch ein bisschen beim Run-Game erstmal bleiben, bitte, bevor wir weitermachen mit unserer Run-Defense. Das haben die Buccaneers gut gemacht, oder? Also die haben uns unserer Stärken beraubt. Wir haben viel versucht, über links zu laufen, also sprich über die Matthews-Bergeron-Seite. Charlie Werner ganz oft im Motion rüber. Hat nicht funktioniert. Das war schon erschreckend, oder?
War sehr durchsichtig.
Ne, eben. Vielleicht hat man einfach bei den Bucks drauf gesetzt, dass man nicht über die Wilkinson-Seite laufen möchte und dementsprechend sich verhält.
Das Schlimme ist ja, Bijan hatte den ersten Kontakt im Durchschnitt 3 Yards hinter der Line of Scrimmage. Im Durchschnitt.
Nicht gut.
Was willst du dazu sagen, ne?
Ja.
Und ganz ehrlich, ja, shame on Wilkinson, zu denen kommen wir bestimmt noch, aber das ist die Seite über Werner, Bergeron und Matthews. Das muss besser laufen. Das darf so nicht.
Breaking News.
Let's go.
Wir haben einen Wunschkicker von mir im Practice Squad, Parker Romo.
Ja,
hey, ich wollte es nur reinwerfen.
Es wird sowieso nichts passieren, Kevin.
Entschuldigung.
Es ist schön, dass du noch beliefst. Das ist schön.
Ja, so ein bisschen muss ich ja auch mal was Positives sagen. Wir kommen später zu.
Ja, ja.
Kommt eh nicht. Ich wollte nur auch mal sagen.
Al-Jair durch die Mitte ab und an war schon ganz in Ordnung, konnte aber auch nicht viel reißen. Ja, ich weiß nicht, was ich noch zum Running Game sagen kann und darf. Wir haben zwar Rushing-Touchdowns gemacht, aber glaubt man nicht, dass da irgendein Running Back seine Finger hatte in dem Augenblick.
Es war ja auch wirklich frustrierend anzusehen, dass, dass Robinson dann auch die Inside-Runs called und immer gegen Vita Vea, wo ich denke so, Alter, du hast da wahrscheinlich einen der besten 2 mit Sexy Dexy Nose Tackle der Liga und du rennst halt wirklich straight zu ihm. Und ich meine, klar, so Newsel ist wahrscheinlich im Runblocking nicht so gut wie ein Dolman. Das hat man dann auch gemerkt, dass da vielleicht der Pocket Push fehlt ja komplett. Also wir haben ja im Run Game selten irgendeine Lücke kreiert, dass unsere Running Backs auch mal durchbrechen konnten. Aber dann versucht das irgendwie zu lockern. Macht notfalls ein Jet Sweep oder sowas, versuch was anderes. Aber ja, wurde am Anfang ja auch in den Kommentaren geschrieben, das Playcalling allgemein sehr dürftig. Es ist ja, ich weiß nicht, warum das aussah wie Woche 1 im letzten Jahr, ob unsere Coaches dann immer sagen, ey, Woche 1 ist halt Preseason-Game
für uns. Ist dieses dran? Nein, also was wir natürlich alle, glaube ich, vermisst haben an diesem Abend, war wieder Play-Action.
Gab ja ein bisschen Play-Action, nur die sah halt katastrophal aus.
Ja. Ein bisschen. Und
ja.
Ich hätte, und ich habe es auch schon mal gesagt, ich hätte auch gerne mal, wenn du Penix rennen siehst, hätte ich auch gerne mal einen Designed Run mit eingestreut. Einfach mal was anderes.
Wir sind halt da nicht exklusiv genug.
Wir sind zu konventionell einfach.
Ja. Dann lasst uns doch eine Position nach vorne rücken, weg von Al-Jair und Bijan.
Bijan sind in Frankreich.
Na, er will auch Bijan ausgesprochen werden. Das ist ja sein. Ist aber irgendwie fällt es mir schwer, das straight durchzuziehen. dann gehen wir doch zu dem, der in der Pistol vor denen steht. Und das ist einer der wenigen Lichtblicke. Wenn nicht gar der Lichtblick, den wir haben aktuell. Michael Penix Jr. 27 für 42, 298 Yards, ein Touchdown, ein Passer-Rating von 93,2, was absolut cool ist. jetzt komme ich mit einer Statistik. Ich verstehe sie nicht ganz. Ich habe mir aber Folgendes notieren und sagen lassen. EPA per Play. Total wichtige Statistik, die angeblich super, super aussagekräftig ist. Michael Penix Jr. hatte ein 12,2 EPA Total, was wohl sehr stark ist, weil ab 7 ist man Elite. Er hatte 0,27 EPA per Dropback, ab 0,1 ist man Elite. Also er hat diese beiden Dinger einfach pulverisiert im EPA-Game. Und er hat einfach fucking Ice Veins. Der Typ hat in den letzten 2 Minuten wieder so rasiert. In seinem letzten Drive ist er über 70 Yards durchs Feld rasiert, ohne seinen Receiver Nummer 1, ohne seinen Receiver Nummer 2. Das muss man dabei immer noch bedenken. Das hat er mit Casey Washington, mit Ray McCloud und Kyle Pitts durchgezogen. Kommt mir viel zu wenig, da wird viel zu wenig drüber geredet. Der Typ ist Wahnsinn. Sagt was.
Ich kann dir nur recht geben. Natürlich läuft nicht alles perfekt. Nein, läuft selten bei irgendeinem Quarterback. Diese 158,3, die Punkt 3, die hast du halt selten in deinem Leben zusammen und bleibt ganz, ganz, ganz wenigen Quarterbacks in der Geschichte vorbehalten. Aber was wir haben, ist ein wirklich ordentlich bis guter Quarterback, der noch sehr jung und sehr entwicklungsfähig ist, der viele verschiedene Fähigkeiten hat und ich persönlich bin da tatsächlich optimistisch. Man wird vielleicht sehen, wenn wir jetzt in Woche 2 nach Minnesota fahren, inwieweit er unter Auswärtsdruck kommen kann.
Vor allem mit einem Playcaller in Brian Flores, der ja sehr komplexe Defenses und Blitzpackages aufs Feld stellt. Also das wird sehr, sehr herausfordernd auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, also Penix hatte jetzt auch aus dem Kopf heraus, ohne es genau zu wissen, glaube ich, 3 oder 4 Würfe, die echt nicht gut waren. Also 2 überworfen, 2 fast gepickt von McCollum. Aber eigentlich, wenn es gezählt hat, hat er die Würfe halt einfach angebracht. Auch im Two-Minute-Drill, er hat die schöne Outroute auf Ray geworfen. Wie gesagt, eigentlich auf Casey Washington, der konnte den Ball nicht festhalten, wobei ich da sagen muss, dass Winfield einfach ein super Play macht. Ich glaube, da würde ich jetzt Washington gar keinen Vorwurf machen. Drake hätte einen Touchdown fangen müssen, er war so auf die Nummer geworfen. Dann hast du halt, wie gesagt, Hodge, der die Route nicht zu Ende läuft. Eigentlich halt Panics da schon, das Team so ein bisschen auf dem Rücken genommen, ein bisschen getragen. Und das ist natürlich dann irgendwie doppelt bitter, dass er genauso wie letztes Jahr, sei es gegen die Commanders oder auch gegen die Panthers, ist einfach am Ende, er steht halt einfach in den Spielen 0-3 da unterm Strich und spiegelt nicht seine Leistung wieder, die er gemacht hat. Das ist einfach so, also tut einem einfach leid und erinnert einen an einen vorherigen Quarterback, den wir hatten, bei dem das ähnlich aussah teilweise. Mhm.
Absolut. Penix hat jetzt 4 Spiele, davon 3 verloren. 2 durch ein verschossenes Field Goal. 1 in der Overtime, wo er nicht mehr an den Ball kam. Also das sind so aktuell die Geschichten, die sein Leben beschreiben. Ja. Zu seinen Completions möchte ich noch sagen, er hat eine 64,3% Completion Rate, die okay ist. Adjusted sind glatte 10% mehr. Also ohne Drops weggerechnet, ohne Spikes und allem drum und dran, es sind 74,4% aller Bälle, die er an den Mann bringt. Und das ist schon wieder, das ist dann wieder richtig stark, wenn du 3/4 aller Pässe anbringst. Was grausam ist, beziehungsweise wo mein Herz blutet, ist dann, du hast Michael Penix, der wohl einen der stärksten Arme überhaupt der Liga hat.
Ich wusste es.
Und über 15 Yards passiert da gar nichts auf dem Feld.
Ja.
Da kann mir keiner erzählen, nur weil Mooney fehlt. Das ist ein Receiver von a bunch of. Ne?
Das ist Zaghaftigkeit. Ja. Das ist Zaghaftigkeit einfach. Das ist, du bist als Coach anscheinend dann nicht gewillt, Risiken einzugehen. Jetzt, ich nehme mal die 4.1-Situation, die wir hatten, mal weg davon. Da war ich schon erstaunt, dass wir es überhaupt mal versucht haben, aber So tiefe Pässe ist anscheinend bei uns nicht im Portfolio.
Aber wie gesagt, nur weil Mooney nicht dabei ist, das Ganze einfach mal quasi sein zu lassen, finde ich einfach fatal. Und das, also so gut er ja auch tatsächlich die Checkdowns mit Touch einfach geworfen hat, da kam jetzt nicht viel, wo du denkst, so, der haut wieder so einen 80 km/h Ball einfach mal komplett in die Brust. war das so, aber allgemein das ganze Playcalling, ne? Der erste Drive war ja super aggressiv, kreativ und als ob Zach Robinson gesagt gekriegt hat, ey, Mama Suche, verwalten wir, weil danach war es einfach uninspiriert, wo du denkst so, ich verstehe es nicht, warum dann nicht einfach mehr passiert, warum man sich nicht mehr getraut hat, keine Ahnung. Schickt Bijan einfach mehr auf 1 gegen 1 Situationen, der kriegt ja sowieso das eigentlich relativ gut hin, die Leute auszutanzen. Aber ansonsten auch schwächeres Spiel halt von Drake allgemein gewesen. Ich weiß nicht, hat, wie gesagt, irgendwie,
ich würde es auch nicht mehr als schwächer bezeichnen, vielleicht unglücklich, weil auch viel immer teilweise in die Doppeldeckung geworfen und es war unglücklich. Es waren ein paar möglich, aber ich würde jetzt nicht sagen, das war jetzt, die wären jetzt absolut fangbar gewesen, die Bälle. Also nicht in der Regel jedenfalls nicht.
Nicht alle. Es wirkte gerade in der ersten Halbzeit sehr forciert auf London, die Bälle. Ich glaube, da wollten sie beide das einfach zu viel. Es hat sich ein bisschen besser eingependelt in Hälfte 2 und endete dann leider mit dem nicht gefangenen Touchdown von London, der sich dann später auch einer der Gründe, warum im letzten Drive Penix ist ohne Wide Receiver 1 und 2 spielen musste, an der Schulter verletzt. Aktueller Stand dort, Day to Day. Schau mal. Schulter jetzt schon Unwort des Jahres für mich.
Ja, ist richtig. Stellt euch schon mal darauf ein, dass der gegen Minnesota nicht spielen wird. Wenn unser Coach schon sagt, Day to Day, mal gucken.
Du hast auch gar kein Vertrauen mehr in Morris, ne? Das ist weg.
Also was seine Injury-Updates angeht, auf jeden Fall nicht, weil das ist einfach nur nervig, wenn auch mitunter kläglich, was er da einfach irgendwie preisgibt. Also bei Mooney haben wir alle eigentlich gesagt, ey, lass ihn Woche 1 raus, dann wartet er bis 30 Minuten vor Spielbeginn, ja, ist inactive, ja. Bruder, hättest du auch 3 Wochen vorher sagen können, dass er inactive ist, so ungefähr. Also,
ja, was könnte die Bucks ja überraschen noch?
Ja, und das ist halt einfach Quatsch. Also die Bucks werden sich jetzt davon nicht beeindrucken lassen.
Nicht wirklich.
Ich finde es halt einfach merkwürdig, warum er damit so umgeht. Das stört mich einfach. Und wenn Morris nicht klar sagt, was Sache ist, habe ich gleich, auch wie bei McGarrys Verletzung, eine Woche wird nichts berichtet, ja, das Season-Ending, ja, gut, okay. Und letztendlich gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Drake halt einfach nicht spielen wird. Oder mit, wenn überhaupt, einen richtig heftigen Snap-Count. Und dann wird es natürlich relativ schwer, sollte er wirklich nicht dabei sein.
Obwohl Drake eher jemand ist vom Typ durchbeißen. Der beißt die Zähne
zusammen. Das stimmt.
Also ich bin zu 80% überzeugt, dass er spielen wird. Einfach weil die Schulter soll ja geprellt sein, habe ich den zumindest gelesen. Und 3-4 Tage Schmerz, okay, dann gibt es was dafür von Ratiofarm. Und dann wirst du sehen.
Schauen wir mal. So viel zu unseren Receivern. Casey Washington sein erstes Spiel gemacht in der NFL. 3-4. Kann man das so sagen? War okay.
Okay, ja.
Kann nicht jeder ein Ibuka sein.
Ja. Er hat es halt ordentlich gemacht, also fand ich. Hatte seine Catches dabei, hatte leider dann seine Drops, ja. Aber es ist ja, wie gesagt, einfach sinnbildlich für unsere Kadertiefe.
Das ist ein Thema für Chris.
Ja. Ja, es hat sich ja nichts geändert, nur weil wir jetzt 3 Wochen oder 4 Wochen Trainingscamp und Preseason hinter uns haben, hat sich ja nichts geändert. Das wird noch Jahre dauern. Ich befürchte es so sagen zu müssen. Und sowas muss langfristig aufgebaut werden.
Wir bauen ja erst 5 Jahre dran. Also ist noch ein bisschen Zeit. würde ich behaupten.
So eine Dekade ist ruckzuck rum, ich sag's dir.
Ich bin schon eine Dekade Falcons-Fan, ich bin meines Leid gewohnt.
Jetzt ist wieder gut, Leute. So, kommen wir doch zu was Angenehmeren. O-Line. Jetzt komme ich wieder. Statistik. Also erstmal, die war wirklich scheiße. Von links bis rechts. Da war nicht einer dabei, der gut gespielt hat. Auch der teuerste Guard nicht.
Nope.
Einer der teuersten Guards. Wir haben 9 Pressures alleine, 9 Pressures und 1 Sack alleine über die Tackles schon gehabt. Sprich über Wilkinson und Matthews. Und wer jetzt auf Wilkinson draufhauen möchte, kann das gerne tun, weil über ihn gingen ganze 4 Pressures. Über Jack Matthews ging aber 5. Über Bergeron ging 2 Pressures. Über Newsel ging 1 Pressure. Über Lindstrom ging 4 Pressure. Jetzt kann man Lindstrom eventuell verteidigen mit den Worten, naja, er musste ja hier für Wilkinson mitarbeiten und allem drum und dran. Lindstrom wurde innen geschlagen. Nur damit ihr es auch mal gehört habt.
Tatsächlich bin ich da ein bisschen, also für mich ist das fast schon Tagesgeschäft. Die Bucks hatten genau 1 Sack. Klar, Pressures, okay, aber gesackt haben sie Penix nur einmal. Und das fände ich jetzt unfair gegenüber der O-Line, es nicht zu erwähnen.
Ist das jetzt in favor für die O-Line oder in favor für Penix, der dem Druck echt gut entgangen ist teilweise, der sich besser in der Pocket bewegt hat, als viele Experten, deutschsprachige Experten, by the way, auch zugetraut hätten?
Ja, kann ich nur nicht mal widersprechen, aber man sollte es nicht außer Acht lassen. Natürlich hat auch Penix seinen Anteil dabei, aber Burrow hat jetzt in den Jahren zuvor, der hat Sex am laufenden Band kassiert, obwohl er ein super Quarterback ist.
Ich sag mal so, unser Passing-Konzept im ganzen Spiel war auch darauf ausgelegt, nur irgendwas zwischen 0 und 10 Yards nach der Line of Scrimmage anzubringen, von daher ist es auch kein Wunder. Klar.
Bei tiefen Pässen hättest du natürlich dementsprechend vielleicht ein bitteres Ende mit den Pressures gehabt, klar.
Ja, da müsste man sein Play-Action-Passing vielleicht arbeiten und bessere Konzepte entwickeln.
Also das war seine ganzen Mechanics waren ja in dem Augenblick komisch. Ich weiß auch, wie oft wir uns gewundert hatten am Sonntag, wie rum sich Penix gedreht hat. Ich meine, das hat er die Spiele zuvor ja nicht gemacht, dass er sich so dreht, dass er sozusagen mit dem rechten Arm werfen müsste.
Ja, wirklich. Also ganz skurril. Ja, weiß ich nicht, was da schief lief, aber es ist schon eine Ansage, also 12 Hurries und 16 Pressures zu kassieren in einem Spiel von der O-Line.
Ja.
Nicht so gut. Nicht so gut.
Aber haben wir im Prinzip doch eigentlich auch nicht anders erwartet, oder?
Naja, wir haben gesagt, okay, Wilkinson kann eine Schwäche sein. War er auch. Also er hat eine True Pass Set Blocking Rate von 36,5 von PFF gekriegt, also quasi nicht angetreten. Ja, aber dann guckt euch doch nochmal Newsel an. Der ist nochmal eine kleine Ecke schlechter mit glatten 36.
Also, wer war unser Starting Center letztes Jahr? Wer war unser Starting Center letztes Jahr?
Drew Dorman.
Genau.
Aber die Hälfte aller Spiele letztes Jahr hat Ryan Newsel gemacht.
Ja, aber es ist halt.
Was ist jetzt?
Ja, also da möchte ich noch keine Urteile. Also so ein.
Nein, natürlich nicht. Es ist Woche 1. Alles fein, ne?
Genau.
Was heißt alles fein? Aber Entschuldigung. Ne? Über was reden wir hier? Wir haben 2 Totalausfälle in der O-Line und die anderen 3 haben sich nicht mit Ruhm bekleckert.
Ich meine, es ist kein gutes Zeichen, wenn bei dem True Pass jetzt der beste Passblocker eine 60-9 hat in der O-Line. Das ist problematisch. Das ist nicht, sehr problematisch.
Ja. Geht gar nicht.
Ja.
Und das muss man halt den Umständen an Penix hoch anrechnen. Wie oft der Hände im Gesicht hatte. Das war schon hart. Also.
Yep.
Gibt es genügend Quarterbacks in der NFL, aktive Quarterbacks in der NFL, die werden da nicht so rausgekommen. Liebe Grüße gehen raus.
Nach Kannst Start. Du zufällig sehen, wie viel Pressures die Bucks hatten?
Klar. Willst du sehen, wie viel sie gemacht haben, wie viel sie zugelassen haben?
Zugelassen haben. Bei Mayfield. Würde mich einfach mal interessieren. So als
12 Hurries, 12 Hits. Ja. 12 Pressures. So.
Ja.
Und wobei ich mich frage, wo und wann, aber auf das Thema kommen wir gleich noch zu sprechen.
Ja,
das weil es da ganz absurde Statistiken gibt, die tatsächlich fragwürdig sind in meinen Augen, ab wann man so einen Pressure dazuzählen kann. Also.
Ich meine, bei den Bucks, Gördicki, eine 42-1 im True Pass Set, Barton 61-9 und dann geht es halt mit 73-9, 74-9 und 80-6. Das ist natürlich eine ganz andere Liga.
Ja.
Und die O-Line war auf der linken Seite komplett gewürfelt. Also das ist jetzt, wie gesagt, das
viele.
Haben wir auch gesagt. Ne? Wir, pinkeln uns ja schon regelrecht ein, weil unser durchschnittlicher Right-Tackle ausfällt. Bei den Bucks ist ein Top-5-All-Pro-Left-Tackle ausgefallen.
Fairerweise und der Swing-Tackle.
Und der Swing-Tackle, ja.
Um fair zu bleiben.
Um fair zu bleiben, ja, gut, okay. Und was machen die Bucks? Die lassen ihren Center, der im College mal Left-Tackle gespielt hat, auf Left-Tackle spielen. Ihren Left-Guard auf Center und einen Practice-Squad-Left-Guard auf Left-Guard. Also deswegen, Coaching. Vieles Coaching. Kannst du viel
mitmachen. Und wir hatten all die Jahre viel Lob für Ledford.
Das stimmt. Aber das war nix.
Das war nichts. Nein. Leider nein. Möchte noch jemand was zur Offense sagen? Die Gedanken sind frei, das ist sehr schön. Ihr wisst ja, melden macht frei. Das haben wir hier. Ja,
wir hatten eigentlich noch nicht über Pitts gesprochen, Ed. Ich bin mir da auch noch nicht so einig. Ich meine, ja, er hat ein paar Targets gekriegt, aber da war dann halt auch nicht immer so das Gelbe vom Ei dabei.
Soll ich dir sagen, warum wir nicht über Pitts gesprochen haben? Mhm. Weil es eine total nichtssagende Leistung war. Also weder im Negativen noch im Positiven. Es war eine total nichtssagende Leistung, ein Durchschnitt. Ich würde sagen, es war eine Tight End 18 Leistung, die er erbracht hat.
Da gehe ich mit.
Er hat halt seinen Job gemacht.
So, ja. Ne? Also ohne massiv schlecht zu sein, aber eben auch nicht Pick 4 würdig.
So. Und das ist ja immer das Problem. Das ist das Problem. Er muss halt oder wird halt daran gemessen, wo er gedraftet wurde, ja. Was er für ein Standing nach wie vor, glaube ich, in der Liga auch immer noch hat. Und
ich sag mal so, wäre ein Tight End aus Runde 3, hätten wir uns Montagmorgen alle auf die Schulter geklopft, hätten gesagt, ja, solide Leistung, Pitts. Also alles fein, hat seinen Job gemacht, gut. So stehst du halt da und fragst dich, ja, muss ich über Pitts sprechen? Ja, ich muss über Pitts sprechen, weil er Pick 4 ist und nicht, weil er gut oder schlecht gespielt hat. Und das ist dann halt der Beweis dafür, wie er gespielt hat. Nämlich absolut biederer Durchschnitt. Ich hoffe, ich habe jetzt die Stimmung über dir nicht gekillt damit, Chris. Oder wahrscheinlich hast du nur das Thema angesprochen, um ein bisschen Popcorn zu essen.
Ich hab gesagt, wir haben noch gar nicht über Pitts gesprochen. Ich habe nicht gesagt, das hat eine gute oder eine schlechte Leistung. Ich habe nur gesagt, wir haben noch nicht über ihn gesprochen, weil im Vorfeld haben wir ja sehr viel über ihn gesprochen.
Er hat einen entscheidenden Block gehabt. Gleich das im stimmt. ersten Drive, ja. beim ja. Touchdown. Ja. Das können wir ihm ja hoch anrechnen. Kriegt er auf seine Pfadfinderkutte, kriegt er ein Stickerchen raufgenäht.
Auf sein Einhornkostüm. Kriegt er einen rauf.
Gerne. Kurt sagt, die Stärke der Bucks O-Line lag eher an der Schwäche unserer D-Line. Wollen wir über unsere D-Line sprechen, Leute?
Oh, bitte. Willst du direkt mit dem Pass-Rush anfangen?
Nein.
Oh.
Wir gehen erstmal Inside. Wir gehen erstmal ein bisschen Inside. Brandon Dorless, Rook Ohoro, Onyemata, LeKay London. Ich weiß gar nicht, hat noch jemand gespielt, aber
Zach Harrison ist ja hybride, aber den ziehe ich auch mal mit.
Ja, ich würde. Ja. Zach Harrison würde ich mal auf außen mitpacken, okay, der eher noch auf einer positiveren oder überraschenderen. Positiv ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber überraschenderen Leistung gespielt hat. Wie fandet ihr denn unser Inside Run Bluffing?
Es war gut. Überraschend gut, würde ich sogar fast sagen.
Es war überraschend gut. Also es ist nicht negativ aufgefallen. Ich war da tatsächlich positiv überrascht. Hat man ja auch dann am wenig erfolgreichen Laufspiel eigentlich gesehen, der Bucks. Das war schön.
Lag es an unserer Interior Defensive Line? Oder, jetzt werfe ich leider meinen Namen aus einer anderen Positionsgruppe rein, oder lag es an einem gewissen Divine Diablo, der überall auf dem Feld zu finden war?
Das war in der Tat eine Überraschung. Muss ich ganz klar sagen. Also habe ich nicht mitgerechnet. Ist uns ja schon an dem Abend sehr positiv im gemeinsamen Talk aufgefallen.
Ja. Überraschend positiv, tatsächlich. Mhm. Also der wurde wirklich sehr, sehr gut eingesetzt. Wir hatten sehr, sehr sicheres Tackling. Also
wow, Open Field vom Tackling, by the way.
Weil es AJ war, hatte an sich auch da mitgeholfen, tatsächlich teilweise an der Line. Wir hatten Watts, der gute und sichere Tacklings gemacht hat. Also Interior, was das reine Run-Defending angeht, das ist ja irgendwie auch so sehr skurril, weil unser Defensive Coordinator meint ja, wir wollen zuerst den Pass verteidigen, und gefühlt war das Run-Defending besser als das Pass-Defending.
Weil so viel man auch über unser Run-Game schimpfen konnte am Sonntag, die Bucks waren nicht wirklich besser.
Nee.
Ja, schön. Wahrscheinlich waren die unauffälligen Leistungen von Onyemata eben was Positives in dem Augenblick. Onyemata und Co., also jetzt nicht Onyemata nur alleine, Lecker London und allem drum dran. Weil es ging nicht viel durch die Mitte durch. Brandon Dorless, glaube ich, hat keine allzu großen besonderen Statistiken. Rook hingegen schon, wird aber dann letztendlich überschattet. Seine okayen Leistungen werden letztendlich überschattet von einer Roughing the Passer Strafe, die so mitentscheidend im letzten Drive der Bucks war.
Jupp.
Obwohl ich sie hart lächerlich fand, mal by the way.
Ist sehr, sehr soft gewesen, der Call.
Ja. Sie war richtig, weil letztendlich Berührung des Helmes ist per se laut Regelbuch der NFL beim Quarterback immer ein Roughing the Passer, und es war ein klein wenig der kleine Finger dran.
Gestreichelt. Und er war halt viel zu spät, das ist, glaube ich, auch das Ding. Ich meine, Mayfield hat das Ding, der war so gefühlt 3-4 Sekunden, nachdem der Pass weggeworfen war. Und dann denke ich mir auch, lass doch. Du kannst mir gerne sonst irgendwas sagen auf dem Weg dahin, von wegen so gute Heimreise oder sowas, aber lass die Finger doch einfach weg. Also vor allem, wenn man ja gesehen hat, dass die Refs ja sowieso, ich glaube, die haben 3 Roughing the Passer Calls für uns dann quasi gehabt. Klar, 2 davon waren auf jeden Fall berechtigt von Vita Vea und von Greg Gaines. Mhm. Also waren dann schon gute Roughing Calls. Aber du hast ja gemerkt, wenn sobald irgendwas gegen Quarterback ist, da sind die halt da, wenn die auch drauf trainiert. Und das ist auch so ein bisschen disziplinlos. Ein bisschen disziplinlos. Das darfst du einfach nicht machen. Rook ist jetzt, klar, Second Year Pro erst, aber trotzdem. Das
lass die Finger. Hast noch einen Rookie. Ja, was hat er an Snaps gehabt in seinem
ersten Jahr? Also bei unserer Vorgehensweise,
29.
Ja, das ist schon ein Punkt.
Da hatte Travis Hunter. Habt ihr übrigens die Statistik von Travis Hunter gesehen? Ich hatte nur kurz vor Ende mal gesehen, dass der 39 Offense-Snaps hatte und 6 Defense-Snaps.
Die Jacks wissen schon, was sie tun.
Ja.
Bisschen enttäuscht, obwohl, wie enttäuscht kann man sein von jemandem, der im Vorjahr 19 Snaps hatte, so gefühlt. Brandon Dorless, der so eigentlich der große Preseason-Gewinner war. Keine Tackles, keine Hurries, keine Hits, kein Pressure. Also es war schon, da sind wir ganz schnell wieder auf dem Boden der Realität mit ihm angelangt. Also Week One, ne? Also bei allen Spielern, über die wir heute sprechen, Week One. Alles kann besser werden, alles muss besser werden eigentlich. Aber das war ernüchternd, ne? Weil man sich dann nach der Preseason doch Hoffnung um ihn gemacht hatte, ne?
Nein. Preseason ist keine Regular Season. Das ist, du kannst einfach, wenn du gegen Second oder Third Stringer spielst, sowas nicht als Maßstab anwenden. Das funktioniert leider in der NFL nicht.
Ja, da sind wir wieder.
Ja.
Das war übrigens der Satz des Abends am Sonntag. Ist öfter mal gefallen von verschiedenen Menschen.
Yep.
Da sind wir wieder.
Oder Pitts regelt.
Ey.
Oder Pitts regelt.
Pitts regelt. Er war da im entscheidenden Augenblick.
War da.
Also, keine gravierenden Fehler reicht mir für ein Tight End. Wenn er
Platz
4 gedraftet wird.
Ich sehe gerade bei den Defensive Grades, Caden Ellis hatte dann auch tatsächlich keinen schönen Tag in allen Bereichen.
Der hat er auch nicht gehabt.
Der kommt auch nicht. Der war wirklich, Der war wirklich nicht gut.
Aber wir gehen von Interior zu einer Pass-Rush.
Oh ja.
Oh, bitte. Und jetzt wird's interessant. Laut vielen verschiedenen Quellen, auch unter anderem PFF, haben wir ja anscheinend Pressure entwickelt. Dann kam auch heute die Nachricht, dass vor allem James Pierce Jr. maßgeblich am Pressure beteiligt geworden ist. Dann gab es ein Video auf Twitter, was bei uns auf Discord geteilt wurde, wo der ganze Pressure, den James Pierce Jr. generiert hat, gezeigt worden ist. Ja, und dann frage ich mich doch, wie so eine Statistiken zusammenkommen. Also da war ja, also er war nicht einmal unter 3 Sekunden handgestoppt, unter 3 Sekunden beim Quarterback. Ich weiß nicht, ob ich das noch Pressure nennen kann, wenn ich nach einer halben Minute beim Quarterback bin. Ich weiß nicht, wie ihr beide das seht. Ich frage mich, wo die Statistiken herkommen, jetzt nicht nur bei James Pierce Jr., sondern so allgemein, dass wir angeblich so gut und viel Pressure gemacht haben. Weil wenn ich Baker Mayfield in der Pocket gesehen habe am Sonntag, der hatte Zeit. Der konnte seine Memoiren da drinnen schreiben, bevor er geworfen hat.
Da spricht er eher, wie gesagt, für die gute Coverage-Arbeit eigentlich in der Secondary, für das disziplinierte Auftreten da. Denn, also klar, im Pressure entsteht ja irgendwann. Ist ja nur wann. Also wir hatten auf jeden Fall keine Quick-Pressures gehabt, die eben unter 3 Sekunden dann mal hätte am Quarterback sein müssen, weil alles, was über 3 Sekunden ist, ja klar, irgendwann bricht das Play auch zusammen, dann hast du ja auch Druck auf den Quarterback, das ist schon richtig, aber wichtig sind ja die ersten 2 Sekunden vor allem. Und also vor allem, dass ja auch dahingehend, wir haben ja mit einem Four-Man-Rush gar nichts, absolut gar nichts bewerkstelligt gekriegt, so, und natürlich kommen die Pressures dann, ja, wie gewohnt, und natürlich kommen die Pressures dann ja auch dann zustande, wenn du halt blitzt. Ist ja klar, da hast du auf einmal immer mehr Druck am Quarterback, zumindest in der Theorie. Ich weiß auch nicht, also auch die Pass-Rush-Grades aus True-Pass-Sets bei James Pierce Jr. eine 74,8 habe ich nicht wahrgenommen. Also der hat dann später gewonnen, ja, wenn man das mit, also wenn man dann einfach so lange das Ding bewertet, bis Baker wirklich den Ball wirft oder halt einfach selber scrammelt, ja, okay, dann hat er irgendwann gewonnen, ja. Aber das war nicht, wo du. Ja.
Nein, bitte.
Also, da war ja keine Situation von egal welchem Rusher von uns. Sei es vielleicht mal einmal aus den, weiß nicht, wie viele Dropbacks Mayfield da
hatte. Billy Bowman.
Billy Bowman war Nickelblitz, so. Ja. Der ist dann angebracht worden. Aber von unseren Rushern, sei es Interior oder Edge, da kam ja nicht ein Win, wo du mal dachtest: Alter Schwede, ist der richtig schnell vorbeigegangen am O-Liner. Und ich, ja, Jalen Walker, war der auf dem Feld? Also klar, er hat gespielt, aber gar nichts. Also sobald Jalen Walker mit einem O-Liner konfrontiert wird, der ein bisschen mehr Power hat, nö. Absolut nisch.
Tja, für die Entwicklung des Plays ist halt eine Quick-Pressure unbedingt erforderlich. Nur wenn die Pocket des Gegners zusammenbricht oder droht zusammenzubrechen, entsteht genau die Panik, die du eigentlich haben willst fürs Spiel beim Gegner. Und alles andere ist sinnlos und eine weiche Statistik, mit der eigentlich niemand irgendwas anfangen kann.
Ja. Und das soll jetzt auch gar kein Hate sein und mit dem Finger zeigen, wir haben es euch ja gesagt und allem drum und dran.
Told you so.
Ja, aber jetzt nach Woche 1 können sich sowohl Kevin als auch ich so ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil wir haben das gekriegt von, ja, Entschuldigung, also wie gesagt, immer nach Bemessung Woche 1 und alles kann besser werden, ohne Frage. Ne? Aber wir haben in Woche 1 das von James Pierce Jr. und Walker bekommen, was wir erwartet haben. James Pierce Jr. kein Finishing, Jalen Walker wird physischen Problemen haben gegen O-Liner und all das ist eingetreten. Und ich meine, wir sind nur zwei, Entschuldigung, Kevin, Schwachköpfe aus Deutschland, die das irgendwie beurteilen und wir haben es kommen sehen. Ne, da fehlt einem jegliche Variation nebst Speedrushern in unserem Team.
Ja, also ich tatsächlich. Entschuldigung, dass ich da nochmal dazwischen gehe. Ich wusste schon, als du mit deiner Anmoderation angefangen hast, wo die Reise jetzt hingehen würde. Ja. Da sieht man nur daran, dass wir uns schon mittlerweile ganz gut kennen. Aber tatsächlich habe ich es auch nicht anders erwartet. Ich habe es ja schon bei der Prediction gesagt. Die beiden sind First-Round-Draft-Picks. Das ist richtig. Aber sie sind beide noch nicht so weit, dass sie eine tragende Rolle im Pass Rush spielen können. Das ist die ganze Konstellation in unserem Team ist noch nicht so weit, dass sie ihre Stärken auch wirklich zu 100% ausspielen können. Und ich war mit dem Einsetzen, weiß ich nicht, ich bin kein Coach, ich kann es dir nicht 100%ig sagen, aber ich glaube, wir werden Zeit und Geduld brauchen und das ist das Problem der Coaches. Sie haben weder Zeit noch Geduld und die Fans schon gar nicht.
Es klingt so ein bisschen wie ein Politiker in letzter Zeit mal gesagt hat oder vor vielen Jahren mal gesagt hat, wir werden uns am Ende ganz viel verzeihen müssen. Und ich sehe es halt noch nicht. Ich kann natürlich ganz unfair anfangen und sagen, ja, guck dir an, was der Third Overall Pick gleich in seinem ersten Spiel für einen Impact hat. Ist natürlich unfair, der ist nicht umsonst.
Das ist das Third Overall.
Er ist nicht umsonst Third Overall gegangen. Aber da muss man es auch so sehen, es haben so viele Teams, die Pass Rush Need hatten, auf Jalen Walker verzichtet, dass der zu uns durchgerutscht ist und zwar in einer Art und Weise durchgerutscht ist, dass Morris sich hinstellt und sagt, ja, wir waren ganz überrascht, dass der noch zu haben ist an unserer Stelle. Und auch Pierce Jr. ist so weit durchgerutscht, dass der eventuell sogar bis in Runde 2 gefallen ist, dass wir extra hochgehen für ihn. Es hat alles seine Gründe. Warum glauben wir, dass wir die Einäugigen unter den Blinden sind und jetzt hier die zwei Diamanten gefunden haben? Das geht mir noch nicht in den Sinn. Ich hoffe, das kommt noch und erleuchtet mich. Aber
ja, aber es ist
da
ja,
ist das Standing noch gar nicht so für Terry.
Nee, aber das fängt ja schon an, seitdem er hier ist. Also muss man ja ganz ehrlich Bilanz ziehen dann unterm Strich, weil es ja oft so ist, dass wir Draftpicks nehmen, jetzt abgesehen, ich finde der Draft jetzt, also hinten raus mit Billy Bowman und das Hochtraden für Xavier Watts war ja für Watts absolut gerechtfertigt, weil Xavier Watts wurde überall eigentlich früh Runde 2 positioniert und war einer der Top 3 Safeties im Draft. So, und wenn der auf einmal rutscht im Consensus-Board, dann kannst du es machen. Aber wie gesagt, das ist auch das Hochtraden für Rook. Ich weiß, dass du ein Homer bist, was Ohoro angeht. Aber auch da, du bist auf dem Consensus-Board, war Rook irgendwas Ende 2, vielleicht Mitte 3 angesiedelt. Warum musst du auf Gedeih und Verderb da hochgehen, wenn Tavondre Sweat da ist, wenn Jesse Newton noch da ist? Das ist das Problem. Also als ob wir denken wirklich, nee, wir können das oder wir sind einfach besser als der Rest der Liga und das bezweifle ich. Auch ein J.D. Bertrand, der haben wir in Runde 5 genommen. So, dass dann die Eagles, ich vergesse jetzt mal den Namen vom Jeremiah Trotter, im Consensus-Board Runde 3-4 ist immer noch da gewesen und wir nehmen dann Bertrand, wo ich denke, nehmt doch den Spieler, wo wirklich, also wirklich alle Experten sich darauf festhalten und sagen, ey, komm, dann ist ein absoluter Stil, den musst du mitnehmen. Und klar, kannst immer sagen, so haben 30 Teams in dem Fall den auch nicht genommen, bis die Eagles dann zugeschlagen haben. Es ist ja eigentlich kein Zufall, dass es immer 2, 3 Teams im Draft gibt, die konstant gut spielen in der NFL seit Jahrzehnten, die immer diese Consensus-Board-Spieler nehmen, wenn sie denn rutschen und vor allem auch nicht viel Kapital wegtraden für Spieler, die eben da gar nicht angesiedelt sein sollten. Und bricht uns wahrscheinlich, was die Kadertiefe betrifft, bricht uns das einfach das Genick. Vor allem und unser Scouting ist dann, das ist ja eigentlich das große Problem, denke ich mal, ist einfach nicht auf dem Niveau, wo es sein müsste, dass man da wirklich Leute hat, die sagen, ey, pass auf, Spieler XY ist es und Z eben nicht.
Bei Jedi Bertrand, da können wir gleich bleiben, das ist ein guter Aufhänger, weil dann kann ich nämlich sagen, dass sowohl unser 5. Runden-Pick Jedi Bertrand aus dem letzten Jahr keinen Snap gesehen hat, so wie auch angekündigt, war schon lange auf IR, unser 3. Runden-Pick Troy Anderson auf Linebacker keinen Snap gesehen hat.
2. Runden-Pick bitte.
Zweite sogar. Ah ja, stimmt, Ende 2. haben wir den geholt, ne?
Mitte. Noch schlimmer.
Ist gut jetzt.
Ist halt, ja, muss bei den Fakten bleiben.
Ja.
Muss bei den Fakten bleiben.
Weil Diablo und Alice sich die aufgeteilt haben und ich glaube sogar alle Snaps gespielt haben. Bei Aiden, glaube ich, bei Caden auf jeden Fall. Bei Diablo weiß ich nicht, ob er alle Snaps gespielt hat. Ja, enttäuschend, ne? Sowohl, wir sprechen positiv über Diablo, auch Marius Egler hat es hier reingeschrieben, Diablo auch stark, überraschenderweise. Umso schwächer war Caden Ellis. Ne? Das ist schade, weil er ja einer der Hoffnungsträger war, die wir über Sommer aufgebaut hatten, weil er die letzte Saison so überperformt hatte.
Aber ist ja auch richtig eigentlich, was Kurt geschrieben hat mit Ellis, sollte mehr Rush und Walker mehr covern, weil Ellis hat eigentlich seine Stärke im Pass-Rush, das weiß man ja auch seit 3 Jahren sogar, als er damals noch bei den Saints auch gespielt hat. Ellis ist kein Coverage-Linebacker, das ist so, der verliert da einfach seine Leute aus der Zone oder Man-Coverage sowieso. Dann musst du halt einen Weg finden, das zu kompensieren, sei es jetzt über Divine Diablo, dass du sagst, okay, er droppt dann doch vielleicht mehr zurück oder ja, weiß ich nicht, setzt nochmal ein Safety mehr aufs Spielfeld und nimmst dafür einen Rusher raus. Wie gesagt, Jalen Walker hat bei Georgia eine hybride Position gespielt. Der hat ja wirklich eine Handvoll Pass-Rush-Snaps über eine ganze Saison gekriegt und wir etablieren halt als Vollzeit-Edger, weiß ich nicht.
Was nicht gut geht, nein.
Nee, das ist ja allgemein, also wobei da waren sich ja viele Experten tatsächlich einig, wo wir ja auch gesessen haben, vor dem Draft gemacht haben, sehe ich nicht. Also ich sehe jetzt nicht Jalen Walker irgendwie als Edge-Rusher, selbst ein Brugler hat das aber auch gesagt, dass er ihn auf Edge sieht. Weiß ich nicht. Ich sowieso nicht. Ich bin ja immer für Edge-Rusher. Entweder haben sie eine richtig starke Technik oder sie haben zumindest diese Measurements, die du halt brauchst, dass du physisch irgendwie überleben kannst. Aber
es ist, das Lustige ist ja auch wieder diese Jalen Walker, Micah Parsons Vergleiche.
Ja.
Die ich einfach nie gesehen habe, wenn ich daran denke, wie Micah Parsons von Spiel 1 an dominierend war in der NFL. Da ist aber Jalen Walker ganz weit entfernt. Obwohl die ungefähr an der gleichen Stelle gedraftet worden sind.
Ja, zumal Parsons doch ja schon bei Penn State überragend. Also sowohl Off-Ball als auch an der Line of Scrimmage gespielt hat. Also Parsons war ja viel, viel weiter, als er in die NFL kam. Und bringt ja auch ein anderes Skillset mit. Und das hat Walker eben nicht. Aber ja, eben. Schwierig.
Bevor wir zu einem Rookie-Corner kommen, kleine Ehrenrunde für alle außer Kevin. AJ? Ja. Geiler Corner, wa?
War gut. Wusste ich. Hab ich auf meiner positiven Liste drauf.
War aber auch tatsächlich dann der Einzige aus der Kombo.
Chris, bleib doch mal cool ruhig. Hier. Wirklich, ey, was soll denn das jetzt? Lass uns doch die wenigen Victory Labs, die wir haben, lass uns die aber mal richtig ausfahren.
Na, und noch eine extra Runde, ja.
Na los, jetzt erzähl doch mal, wie toll war AJ Terrell, Chris, Sonntag?
Tja, sagen wir mal so, ganz toll sind Cornerbacks, wenn du keine gravierenden Catches des Gegners hast oder gar irgendwelche Missed Tackles. Haben wir es nicht gehabt?
Missed Tackles gegenteilig. Open Field, ich weiß, also, come on, Leute. Open Field Tackling. Die letzten 4 Jahre im Podcast.
Waren schrecklich.
Jetzt hast du hier Divine Diablo. Du hast AJ Terrell, die wirklich Tackles gesetzt haben in Open Field. Da schlackern einem doch die Ohren vor Freude.
Tatsächlich muss ich dazu noch eine kleine Anekdote loswerden. Ich habe von Donnerstag auf Freitagnacht, habe ich mir Dallas Cowboys angeguckt. Und da gab es dann eine Szene, wo Dak Prescott einen super Tackle gemacht hat. Und ich habe so gedacht, bitte lass uns auch mal so tackle.
Ja, Wunsch erfüllt. Gebete wurden erhört.
Manchmal werden Wünsche wahr.
Nicht alle, aber naja.
Den ersten Rookie, den wir jetzt mal in der Secondary ansprechen, Billy Bowman. Solide. Es war jetzt, er hat jetzt kein Feuerwerk da abgeliefert auf seiner Slot-Nickel-Position. Aber ich fand es grundsolide. Und den einzigen Sack des Abends pro Falcons im Zusammenspiel mit Divine Diablo ging auf seine Kappe.
Rundum solides Debüt. Bist gut.
Sackleader.
Sackleader.
Sackleader. So. So, wer hatte das auf seiner Liste vor der Saison, letzte Woche?
Ja, ich kann nur sagen, ich bin auf der Pace für 24 Sacks diese Saison. Da bin ich fast genau im Schnitt.
Stimmt.
Ich würde sagen, da fehlt dir ein Viertel.
So.
Den holen wir uns doch gegen die Panthers. Okay.
Super. Ja, Mike Hughes als Vet auf der gegenüberliegenden Seite von AJ Terrell.
Ja.
Eher schwer, oder?
Touchdown.
Ja, wobei der hier nicht mal, das ist auch merkwürdig, bei PFF wird das nicht mal ihm als zugelassener Touchdown gewertet, einfach null.
Okay.
Dafür wird er bei Bates gewertet, wo ich ja im Discord auch geschrieben habe. Das war der zweite Touchdown von Egbuka. Und man sieht vor dem Play, wie Hughes die ganze Zeit nach hinten zeigt, so nach dem Motto, Alter, das wird locker eine Deep Crosser. Bleib mal hinten, Jesse Bates. Jesse Bates so, nee. Mhm. Da läuft der Evans eine Crossing Route. Den könnte ich intercepten, wenn ich das richtige Gespür dafür habe. Und zack, fehlt genau Jesse Bates hinten.
Bates auch öfter gebissen. Ja. Yep. Nicht so stark, also nicht für sein Money stark, sagen wir jetzt mal so.
Aber das ist ja wirklich sein Spiel. Er hat ja dann, ja, dafür macht er dann eben seine 4 Interceptions pro Jahr oder mal einen Pick 6, weil er eben so gut antizipieren kann. Aber
hat er nicht.
Ja, so wie jetzt, das war halt dann disziplinlos in dem Sinne. Wenn der Corner dir schon anzeigt, geht er hin. Das war ja richtig, Play war ja richtig gelesen von Hughes. Wenn Jesse Bates im Deep Third kleben bleibt, hat Egbuka ja gar keine Chance, an den Ball da hinten ranzukommen. So, also. Ja, doll war das dahingehend auf jeden Fall nicht. Da war ein anderer Safety besser.
Genau, dann lasst uns doch über ein positives Debüt sprechen.
Oh ja.
Xavier Watts. Das war mal amtlich. Wenn man neben Jesse Bates spielt und ihm im Nichts nachsteht, leistungstechnisch sogar eventuell besser ist, kann man sich sehen lassen, oder? In der NFL.
Ja, grundsolide Leistung.
Es haben ihm ein paar Zentimeter gefehlt,
Ich überlege gerade, ja genau, da war eine Situation da, ja.
Ich glaube, er hätte zwei haben können. Ich glaube, einer war da, wo ich meinte, den 80% muss er vielleicht sogar haben. Einmal ist er knapp vorbeigesegelt, aber er war sehr, sehr auffällig. Wie gesagt, sein Tacklings vor allem richtig, richtig souverän und solide gesetzt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Auch wenn natürlich das so weitergeht, denn im Idealfall, vielleicht kann man ja nächstes Jahr sich überlegen, was man mit dem, was sind das, 28 Millionen Capit von Jesse Bates so anstellt. Aber,
Da kommen wir auch gleich nochmal zu.
Yep.
Ich möchte nochmal eine Sache aufgreifen, die, wir sind ja ziemlich durch jetzt mit allen Positionsgruppen, die Kurt nicht aus dem Kopf geht. Kurt schreibt nämlich nochmal zu Pitts. Er wird auch nicht wie ein Pick 4 eingesetzt. Pitts muss Deep oder Intermediate angeworfen werden. Wie soll er auch glänzen, wenn er maximal 10 Yards tiefe Routen läuft?
Schon nicht falsch vom Grundgedanken, aber wir haben ja andere Verwendung eigentlich für unsere Tight Ends. Ne? So ein bisschen, wir sind da ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, defensiver orientiert, was O-Line betrifft, Support für die O-Line.
Dafür haben wir Werner.
Ja, dafür haben wir Werner, genau. Und deswegen, genau deswegen, ist es halt so schwierig.
Da frage ich mich aber, wenn man Zach Robinson ist und weiß, dass Pitts mit tiefen Intermediate-Bällen mehr anfangen kann. Warum macht man das nicht? Und zweitens, wenn man das nicht macht und machen möchte, warum gibt man ihn denn nicht einfach ab? Weil, also, man muss schon dann Pitts Stärken ausspielen. So, und letztendlich sagen wir das ja, glaube ich, eh schon seit Jahren, das, was Pitts kann, sind entweder Slants wegtragen, weil er einfach eine gute Longspeed hat, oder du schickst ihn halt tief auf 1-gegen-1 Situationen, sei es durch eine Fade, eine Streak, wie auch immer. Wenn du ihn aber wirklich im Short-Passing-Game auf Gedeih und Verderb einsetzen willst, das, ja, weiß ich nicht. Da kannst du wahrscheinlich auch jemanden anderen hinstellen, der das aus dem Draft ganz gut hinkriegt, physischer ist.
Wir werden es wohl
nie erfahren,
was da abgeht. Ärgernis der Woche.
Oh. Darf ich jetzt mit den Wortspielen anfangen?
Was willst du anfangen? Mit was für ein Wort?
Mit den Wortspielen?
Nein. Eins gebe ich dir. Komm, es kann ja nicht schlimmer werden heute.
Sondern sowas muss vorbereitet werden. Gib mir Zeit.
Alles klar. Also, wir haben über viele Statistiken geredet, dass wir gar nicht so viel schlechter waren. Dass Panics Ice Veins hat für die letzten 2 Minutes. Bringt uns in eine super Field Position. 44 Yards für einen Kick. Ich hatte jemanden mit am Sonntag, der erstmalig Falcons Football geguckt hat, und der schaute mich an, machbar? Und ich sagte, beim Kicker unter 50 Yards immer. Also, wenn du NFL spielen willst, alles unter 50 Yards musst du treffen. Kuh tritt an, schießt wide left, Timeout, Glück gehabt. Kuh kann sich die Schweißperlen von der Stirn wischen. Kuh tritt an, white right, white right.
Ja.
Also eigentlich fast schon on purpose. Moment kurz. Oder ist das jetzt wortspielmäßig, dass du ihn jetzt platzieren musst?
Nein.
Mach dann sage ich noch was. Kuh stellt sich hin, nicht nach dem Spiel, aber Montagabend, und tritt vor die Presse und sagt, naja, the turf, bin ich nicht so gewohnt, dass der in der und der Form ist, der Turf. Und ich denke mir, Bruder, Heimspiel, dann kick doch nicht deine scheiß Kicks am Flowery Branch, dann geh doch in dieses verfickte Stadion und dann üb doch auf diesem Turf. Du hast 8 Spiele im Jahr dort auf diesem Turf. Chris.
Du hast ja recht. Also da gibt's so eine Entschuldigung, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Aber tatsächlich hat es Zeichen gegeben dafür, dass uns das bevorsteht am Sonntag. Wir hatten unter der Woche schon eine schwierige Zeit für Südkoreaner in den USA. Jeder hat ja, glaube ich, mitgekriegt, 485 Hyundai-Mitarbeiter wurden direkt mal gekickt. Und dann hat in der Woche noch Trump aus dem Verteidigungsministerium ein Kriegsministerium gemacht. Und da hätte es eigentlich schon klar sein sollen, dass wir tatsächlich vor einer richtungsweisenden Episode am Sonntag stehen. Jetzt ist es so gelaufen, es ist gelaufen mit Ansage eigentlich, wenn man die letzten 2-3 Jahre betrachtet. Wir haben ja schon ausgiebige Statistiken darüber gewälzt, dass sein Rating eigentlich kontinuierlich über die letzten 3 Jahre aus dem Wohlfühlbereich der späten 80er in die 70er, glaube ich, zurückging. Und das ist irgendwann tatsächlich mal zu viel. Wann der Zeitpunkt jetzt kommt, wo es wirklich auch für Arthur Blank und Co. zu viel wird und die Coaches. Co-Ahnung.
Ich warte jetzt darauf, dass Kevin tief Luft holt, damit er sehr lange einen schönen Monolog hält, was ihn an Pits an Pits, sag ich
schon. Pits?
Oh. Was ihn an Young Weiwu begeistert in seinem Leben.
Ja, also man muss mal sagen, danke, cool, dass ich ein bisschen früher nach Hause fahren durfte mit dem Auto. Ja, das kommt auch zugute, dann war ich nicht ganz so spät Motor auf der Arbeit. Es war mit Ansage, das ist eigentlich das Schlimme und das Fatale, dass gefühlt jeder das hatte kommen sehen, dass man gesagt hat, ja, ist kein Zufall, dass er letztes Jahr verletzungsbedingt, davor, das war auch schon nicht doll, hat er sein Geld jetzt auch gekriegt im Vertrag, von daher, was soll er sich noch groß anstrengen, so ungefähr. Man hat sich ja schon beim Essen-Kick nicht mal mehr sicher gefühlt. Sobald er das Feld betreten hat, wusste man, oh oh, du warst gerade gemutet, aber es ist okay. Du bist gemutet, Dominik.
Hört man mich jetzt?
Jetzt hört man dich wieder.
Kevin, es ging ja schon viel früher los. Sein erstes Field Goal bei 36 Yards, selbst das Doink. War ich schon nicht sicher.
Das war ja zumindest noch drin. Dann kann man sagen, gut, okay, in Pfosten drin, war vielleicht noch gewollt. Aber wie gesagt, dass er den, ich sag jetzt mal Practice Kick, ja, wo Bowles ihn dann geeist hat, den auch schon daneben schießt. Spätestens da muss jedem klar gewesen sein, oh no, das ist ein bisschen weit jetzt, glaube ich, für ihn. Und sich, wie gesagt, richtig gesagt, ne, bei der Presse hinzustellen, zu sagen, ich bin mit dem Fuß am Turf hängen geblieben. Also, nee. Ich meine, ich finde schon mal, es ist schon mal gut und es ist proaktiv, dass sie zumindest mal einen Kicker in Practice zu Gott berufen haben, weil ich das hätte...
Wird nichts passieren.
Nee, ich hätte unseren Coaches auch zugeschaut, dass sie einfach gar nichts machen. So. Nichtsdestotrotz, der wird auch gegen die Vikings wieder kicken und ich kann mir nicht vorstellen, dass das unbedingt besser wird. So. Und auch da, ganz, sag ich mal, letztes Jahr da, jetzt ist es eigentlich schon zu spät. Man könnte es ja auch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Es gibt da ja Beispiele in anderen Sportarten, wo man nach 2 Monaten auch Coaches feuert, wenn es einfach nicht läuft.
Nach 2 Spielen.
2 Monate war er im Amt, in dem Fall. Ja, das waren 2 Spiele. Ja, okay, ja. So, und wir, und das ist ja auch so, was mich ja richtig nervt an unserem Team, wir halten so lange an Spielern fest, die das einfach nicht verdient haben. Und ich frage mich immer, warum? Denn das kann ja eigentlich nur vom Owner ausgehen, ob das diese ganze Culture ist, die wir da irgendwie entwickeln wollen, diese alle eine große Falcon-Family, wie auch immer. Am Ende stehst du halt da und ich meine, seitdem Arthur Blank Owner ist, haben wir einen 186-186 Rekord, von daher kannst du jetzt auch nicht sagen, dass er wie ein guter Owner ist, was das angeht. Was rein die Leistung angeht, stimmt es einfach nicht. Und ich habe einen Post von Scott Kennedy noch gesehen, von wegen, man will ja eine Culture etablieren. Ja, wo stehen wir? Letzten Spiele? Gegen Commanders verloren, Panthers verloren, 3 Preseason-Games verloren, jetzt wieder verloren und auf die Art und Weise, wie wir verloren haben, das ist eigentlich das Schlimme wieder. Es ist wieder niederschlagend, individuelle Fehler, undiszipliniert.
Oder kannst du ja machen wie die Niners, die jetzt gerade just in diesem Augenblick ihren Kicker gewaved haben.
Ja, guck. So einfach kann es gehen. So. Die haben nämlich gesagt, nachdem der irgendwie, ich glaube, 27 Jahre verschossen hat, dann war es jetzt doch mal so viel mit Jake Moody. Aber ist auch richtig. Dann ist das halt so. Dann schau ihn raus.
Absolut.
Ja, keine Ahnung. Man hofft ja immer irgendwie, dass wir was machen. Hoffnung.
Ja, Stippe kann ich hab irgendwann jetzt in den letzten Monaten auch mal gesagt, jeder Kicker hat tatsächlich mal eine schlechte Phase. Aber das ist nur kein Ponyhof. Das heißt, auch Kicker werden getauscht und auch viele Kicker werden getauscht. Mehr als man, wenn man sich das mal über so eine Saison anguckt, dann ist der Anteil nicht unerheblich. Und du brauchst einfach immer jemanden, der gerade auf dem Zenit seines Höhepunkts, auf dem Zenit seines Höhepunkts, super, auf dem Zenit seines Schaffens ist. Und das ist Co. absolut nicht. Er ist eher das Gegenteil.
Ja, der geht durch ein Tal durch und selten kommen Kicker aus solchen Tälern wieder raus, das ist ja das Schlimme.
Eben.
Wenn die mal drin sind, dann fängt der Kopf an. Und wenn es
im Kopf anfängt, hast du verloren im Sport. Muss mich mal an den Crosby von den Packers erinnern. Der hat ja auch so eine enorme Ups and Downs. Dann hat er wieder mal ein Jahr gehabt, wo er alles getroffen hat. Dann ging wieder gar nichts. Aber tatsächlich ist die NFL mit ihren Teams eher unbarmherzig in dieser Geschichte. Außer uns, natürlich.
Jo. Was bleibt uns, bevor wir zu den Hours kommen? Was bleibt uns von diesem Spiel? Grady Jarrett, same shit, different year?
Im Moment fühlt sich so an, ja.
Sagt ja jeder, das ist das Schlimme, ne? Egal, ob man bei den Falcoholics liest, Lockdown Falcons ein bisschen reinhört, das ist der gleiche Tonus. Macht euch nicht so viele Hoffnungen, das Team kriegt es schon hin.
Es ist halt absolut schade und da sieht man auch, wo wir einfach gerade so stehen, dass nach der ersten Woche diese Stimmung schon auf einem derartigen, ja, ich will nicht sagen Tiefpunkt, aber der weit unten ist.
Da wissen wir ja auch nicht. Ja? Meine Stimmung ist nicht auf dem Tiefpunkt. Ich habe
nur deswegen sage ich ja nicht Tiefpunkt, aber sie ist unten und ich meine so eine Allgemeinheit. Und das finde ich erschreckend nach einer Woche.
Ja, ja, weil es das Schlimme ist, weil es irgendwo im Inneren, glaube ich, auch bei vielen, aber wie bei mir sowieso, dann leider erwartbar ist. Man guckt sich dieses Spiel an, man hofft und dann denkt man am Ende wieder, ey, ja, gut.
Nein, als Fan erhoffst du dir einfach einen Prozess, wo du Entwicklungen erkennen kannst, Entwicklungen in manchen Mannschaftsteilen oder im Spielsystem, aber tatsächlich machen wir immer wieder dieselben Fehler am Ende, gerade am Ende.
Ja.
Schade Marmelade. Wo geht's Coach hin nächste Woche? Achso, Entschuldigung.
Nein, alles gut, alles gut.
Okay. Wo geht's hin nächste Woche? Es geht nach Minnesota, die sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert haben, muss man mal fairerweise sagen, deren neuer Starting Quarterback quasi Rookie J.J. McCarthy hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gebraucht. Dann hat er irgendwann gemerkt, ach ja, Justin Jefferson spielt in meinem Team. Hat ein bisschen von profitiert. Deren Defense war natürlich auch wieder sehr stark. Das hat schon geholfen. Euer Gefühl, was machen wir? Und dann kommen wir zu einer Wette, die Kevin und ich noch am Laufen haben. Aber wo geht die Reise hin, Chris? Sonntag, nach Sunday Night. 2.20 Uhr deutscher Zeit.
Ja, es ist eine mögliche Überraschung, die wir, die unser Team uns bieten kann, ja. Aber also im Moment würde ich eher sagen, dass unsere Chancen so 35, 65 stehen. Ich sehe uns nicht als so gefestigt an, dass wir auswärts im Moment das Ruder rumreißen. Das wird eher der Fall sein in der Woche danach im Heimspiel gegen die Panthers.
Auswärtsspiel gegen die Panthers, bitte.
Auswärtsspiel, Entschuldigung. Ja, cool.
Nee.
Kevin.
Gegen die Vikings haben wir einen Wetteinsatz. Worum es genau geht, erfahrt ihr dann irgendwann noch. Aber nein, sehe ich nicht. Ich sehe es nicht, weil die Vikings das nämlich geschafft haben, gegen die Bears zu gewinnen, ist ja dann auch wieder egal wie. Und die haben da, und das ist ja auch wieder, die haben da einen Headcoach und einen DC, die ich aber mal mindestens eine Stufe bei unseren Coaches sehe. Und ich kann mir nicht vorstellen, so viel Druck, wie wir schon wieder zugelassen haben in Woche 1, dass die Vikings D-Line, die mindestens mal auf dem Niveau ist von Tampa, dass wir da besser mit klarkommen. So, dann kommt natürlich hinzu, Drake angeschlagen, Mooney ist immer noch angeschlagen. Ich sehe es nicht. Und bei Minnesota haben, ich weiß nicht, haben wir das letzte Mal in Minnesota bei den Vikings gewonnen haben. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Also seitdem ich die Falcons angucke, noch gar nicht. Wenn überhaupt nur zu Hause gegen die, aber auswärts nicht einmal.
Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich weiß, wann wir das nächste Mal gewinnen. Und das ist Sonntag. Sunday Night.
Okay.
Ich werde mir mal ein Frühstück abholen. Wo und wann steht noch in den Sternen. Aber das it belongs to me.
Hey, prove me wrong.
Du. Yeah, I will do.
Ich bin gespannt. Ja. Ob du das kriegst oder nicht. Es gibt ja auch andere, die keine Wette mit mir eingehen wollen. Die waren sich anscheinend gar nicht sicher.
Für die kann ich nicht sprechen. Ich bin morgen bei den Vikings eingeladen im Podcast. Wann er rauskommt, keine Ahnung. Sonntag bin ich bei Kutsche, bei RTL und ich werde weiterhin diese Fahne schwenken, dass wir das Spiel gewinnen.
Kuh war das?
Ultra.
So, Auerz.
Siehst du, gute Überleitung.
Ja, viele Auerz haben wir schon so beantwortet. Ich werde sie dann nur vorlesen, aber die müssen wir ja dann nicht nochmal beantworten. Die erste ist nämlich ein bisschen länger. Heute. Hallo, ich hätte wieder eine Auer-Frage. Baker Mayfield sagte nach dem Spiel, he, Michael Penix, is going to be a problem in this league for a long time. I think he's decisive, go through the reads, trust his guys, he's young, but he's good. Stimmt ihr Baker zu? Und in welchen Bereichen könnte beziehungsweise sollte sich Penix am dringendsten verbessern?
Ich stimme ihm erstmal zu, auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Das kann man so stehen lassen. Wo Penix sich verbessern muss, ist, glaube ich, immer noch seine Touchpässe, dass er einfach mit mehr Gefühl immer noch, gerade between the numbers, in der Mitte des Feldes, die Würfe anbringt. Denn sonst, was seine Pocket-Ability, Mobility und Awareness angeht, das ist schon richtig stark. Richtig, richtig stark. Das ist
schon ja, oberer Schnitt in der NFL.
Ja.
Finde ich schon, ja. Ja, also mit dem Touch finde ich absolut richtig, was Kevin sagt. Welchen Ball in welcher Situation auszupacken, ist halt immer die Kunst, die nur wenige beherrschen. Und du lernst als fast Rookie, sag ich mal, noch jeden Tag dazu und ich bin da zuversichtlich, dass er das Instrumentarium übernächstes Jahr schon vervollständigt hat.
Ich werfe nochmal die Mechanics in den Raum, aber eher vorsichtig in den Raum, weil die waren nie so bei ihm. Ich bin verwundert, ja, dass sie so jetzt sind, Woche 1. Ich hoffe, es war nur ein Unforced Error irgendwie. Also da muss ja irgendwas schiefgegangen sein. Habe selten gesehen, dass in der NFL sich die Mechanics verschlechtern beim Quarterback über die Zeit. Ne, das sollte eigentlich nicht passieren. Sollte man aber im Auge behalten. So. Next question. Welche Spieler waren eure persönlichen Highlights im Spiel gegen die Bucks? Und welche haben den schlechtesten Eindruck hinterlassen? Ich glaube, da haben wir
alles drüber geredet.
Ja. Penix sah richtig gut aus, oder? Kuh muss ausgetauscht werden. Auch darüber haben wir geredet. Was sagt ihr zur K-Frage? Ich gehe mal davon aus, darum ist auch der Kicker gemeint. Wer war besser? 7-8 or 9?
Nein. Zu fehlanfällig, der Bijan.
Leider. Hat sich seine eigene Leistung. Ich fand ihn auch in der ersten Halbzeit stärker als in der zweiten, wo er fast abgemeldet war, meiner Meinung nach.
Ja.
Kam schon viel. Und danke für die geilen Folge jede Woche, ja gerne. Wie bewertet ihr die Leistung von Safety Watts? Haben wir auch drüber geredet. Als gut.
Ja.
Sehen wir schon nächste Woche Lenny Krieg?
Nein.
Ich glaube, da müssen wir mal drüber reden. Ich glaube nicht, dass er überhaupt in der Verlosung ist.
Nein. Dafür hat Morris auch schon wieder gesagt, er ist ein Project und so.
Er wird,
Das wird dauern. Das wird dauern. Werdet ihr jetzt nicht sehen.
Dafür war auch einfach in der, Entschuldigung, Lenny, ich hoffe, das bessert sich, aber dafür war auch einfach in der Preseason nicht sicher genug.
Nee. Also hätte er seine beiden Fehlcodes reingemacht in der Preseason, in den Games, hätte man sagen können, okay, im Spielgeschehen reingemacht, aber dann doch eben die ein, zwei auch im Practice verschossen, von daher, nein.
Und tatsächlich, wenn man so die Kommentare quer gelesen hat unter der Falcons-Seite, haben viele gefordert, viele der Amerikaner, aber soweit sind wir noch nicht, dass Krieg eingesetzt wird.
Nein,
das sehe ich auch noch nicht. Also Woche 2 wird Co. auf jeden Fall starten, da bin ich mir ganz sicher. Sie werden jetzt erstmal das Tryout oder wen sie auch immer noch einladen werden, oder das wissen wir ja noch nicht, einen haben wir ja, abwarten. Und ich würde sagen, wenn es zu Änderungen auf der Trainerposition kommt, könnte es sein, dass es damit verbunden sein wird.
Also wenn noch weiter von entfernt, glaube ich.
Ja?
Ja, glaube ich auch. Was muss unser Team machen, um nächste Woche zu gewinnen?
Finishen.
Ey, die Antwort liegt doch auf der Hand.
Mehr Punkte machen als der Gegner.
Na, wie langweilig.
Wir brauchen einen massiven im Pass Rush. Also das ist das Mindeste. Beschäftige den quasi Rookie noch. Beschäftige ihn.
Genau. McCarthy ist noch genauso unerfahren wie Penning, sogar noch ein bisschen ein Stückchen unerfahrener. Und er wird auch zwangsläufig Fehler machen, aber dafür braucht es Pressure. Und wenn wir diesen Pressure nicht quick gestalten, dann sieht es schlecht aus.
Ich wollte gerade sagen, denn dafür ist... Er
darf keine Zeit kriegen.
Dafür ist O'Connell auch zu gut als Coach, als dass er... Der wird sich seine Konzepte schon zurechtlegen, je nachdem, und wird gut mit McCarthy das alles durchgehen vor dem Spiel. Sei es nur was schicken, ein paar Blitze rein, mit denen er vielleicht nicht rechnet, wenn er einfach zu viel Druck im Gesicht hat. Aber ja, also ihm Zeit geben, so wie Baker, das wird fatal. Und unsere O-Line muss mindestens einen Schritt nach vorne. Wenn unsere O-Line genauso bleibt wie jetzt gegen Tampa, das wird ein ganz langer Tag dann. Leider.
Absolut. Wirklich.
Also die Lines, womit es ja sowieso anfängt, sei es O-Line oder D-Line, die Trenches, die müssen wie immer einen Schritt nach vorne machen, sonst wird es lange.
Yep. Wie bewertet ihr Hodge und die nicht durchgezogene Route kurz vor Schluss?
Ja, wir haben schon vorher oft darüber diskutiert, was da genau passiert ist, ob er jetzt den Ball aus dem Blick verloren hat oder ob er einfach nicht fokussiert war auf dieses, nach diesem Straucheln, ne? Wer es genau weiß, echt nice.
Das ist halt der Unterschied zwischen guten Spielern und Elite-Spielern, ne?
Ja.
Bis zum Ende.
Ja.
Pitts, oder? Ich meine, Pitts ist ja auch das Beispiel dafür. Bis zum Ende durchziehen. Deswegen ist er kein Elite-Spieler.
Ja. Oder zwischen guten Positionsspielern und Special-Teamern. Weil man immer sagen muss, bei Hodge letztes Jahr, er hat ja diesen Game-Winning-Touchdown gefangen, gut, hat er sich gut rausgewunden, aber das, wie gesagt, es ist so sinnbildlich, ne? Das tut mir so leid, es ist so sinnbildlich, eigentlich macht Penix den richtigen Wurf, der kommt da, ich sag mal, 30 Zentimeter vor ihm kommt der Ball runter.
Besser kannst du nicht werfen, Entschuldigung.
Nee, das ist wirklich so, das war, und diese Reaktion von Hodge, das ist ja nicht, dass er sich die Hände übers Gesicht zusammenschlägt und sagt so, was habe ich hier gemacht? Mein Fehler hätte ich haben müssen, sondern es ist einfach so ein Guck nach oben, geht weg.
Ja.
Wenn ich nicht,
dreht sich einfach weg, ne?
Ja, ist nicht die.
Ja, Situation. Ist gelaufen.
Ja. So, wie parallel dann dazu, CeeDee Lamb bei den Cowboys, der ja ganz, ganz böse Drops hatte, aber der sitzt dann da wirklich auf dem Hosenboden und hat dann die Hände vorm Gesicht und weiß selber so, ich hab's verkackt. Ich habe gerade das Spiel verloren für uns. Und diese Reaktion, hätte Hodge dann da gesessen oder sich laut geschrien, sich hat man gesagt, okay, so fühlt er es mit, er bereut das, aber dieses einfach weggehen ist so, ja, weiß ich nicht.
Dann bist du auch am Ende einfach nur ein Teilnehmer am Spiel.
Ja, es ist kein gutes Zeichen, was die Mannschaft vielleicht auch angeht oder Teile zumindest davon, finde ich. zumindest auch ein bisschen überbewertet vielleicht oder überreagiert vielmehr, aber
passend dazu hat Kurt geschrieben, ich finde es auch bezeichnend, wie viele Spieler einen Roster-Spot aufgrund ihrer angeblichen Upside im Special-Team bekommen haben und das Special-Team dann durch die Bank so schlecht war.
Yep.
Da stimmt, wir haben gar nicht drüber geredet. Wir haben gar nicht drüber geredet, dass der letzte Drive der Bucks dazu zustande gekommen ist, aufgrund der guten Field-Position, durch den absolut schlechten Punt
von Pinion. Ja. Und auch die Coverage. Also wir haben ja wirklich kaum gute Punt-Coverage gehabt. Das ist erstaunlich, wirklich. Also, und dann stellt sich unser Headcoach dahin und sagt, die Special Team Unit war erstaunlich, oder das kennt man nicht von uns, so schlecht wie wir waren. Und
ungewohnt schlecht.
Und wir denken, das letzte Mal war wirklich 2:21 mit Arthur Smith, da war das Special Team mal gut. Punt Coverage, Return, und jetzt, das ist seit Jahren.
Das ist nicht eigentlich gut. Absurd, wenn sie vorher gesagt haben, dass sie diesmal den Schwerpunkt drauflegen, wo er das aber vorher nicht erkannt hat. Das ist, widerspricht sich ja selbst schon.
Ja, und das auch da wieder. Wenn du extra dich dafür stark machst, dass das Special Team gefördert werden soll durch Roster-Spots etc. und dann kommt so eine Leistung schon in Woche 1, dann, ja, irgendwann kannst du nicht viel dazu sagen, weil es einfach vercoacht, verkalkuliert, wie auch immer.
Ja.
Nicht gut.
Who war das? Da haben wir ihn wieder. Wäre Krieg überhaupt ein Upgrade aktuell, wenn man die Trainingsstats ansieht? Haben wir ja beantwortet, eher nein. Und als letztes, das mitgrößte Thema, was wir am Anfang des Podcasts schon hatten. Gibt es Hoffnung auf ein besseres Playcalling von Zach Robinson oder neuer Offensive Coordinator?
Neuen OC wird es, wenn überhaupt, wenn unser Headcoach weggeht. Der wird jetzt nicht weggehen. Ich habe ja ein sehr, sehr hohes Standing, oder also ich halte viel von Zach Robinson, einfach was seinen Background auch betrifft, weil ich zumindest glaube, dass er rein faktisch weiß, worauf es ankommt. Und ich glaube, dass er im Kopf auch wüsste, wie man erfolgreich spielt. Und letztes Jahr wurde sein Playcalling ja auch besser. Also Woche 1 war wirklich katastrophal letztes Jahr. Da hat man dann gesagt, es lag an Cousins, aber augenscheinlich ist es einfach Woche 1 geschuldet, dass das Playcalling so ist, wie es ist.
Böse Woche 1.
Ja.
Und kommt für alle überraschend.
Ja, wirklich. Man
ist nicht eingespielt. Keine Ahnung, dass nach der Preseason schon noch was kommt.
Ich meine, da gab es ja auch Szenen in der Offense, dass die sich gegenseitig um den Haufen gelaufen haben, die Receiver,
wenn der Snap und so. Also was war das eigentlich?
Ja.
Das ist mir im Spiel gar nicht aufgefallen, aber als ich es auf Twitter gesehen hatte, da war ich so, was ist das denn? Das ist doch nicht deren Ernst, oder?
Und Penix bringt ihn einfach an den Ball. Das hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, so.
Ja, auch gut, ne?
Aber was das angeht, zum Playcalling, was ich nicht mag an Zach Robinsons Offense, ist einfach diese Shotgun-Pistol-Based-Offense, mag ich einfach nicht.
Du meinst, ich finde das pure Weigern von Play-Action, das pure Verweigern.
Ne, das Ding ist, er spielt ja Play-Action aus der Pistol, nur das ist nicht dieses klassische. Es ist nicht dieses klassische Under-Center Bootleg raus. Und ich glaube, das würde so viel Druck nehmen von der ganzen O-Line. Und es ist ja halt also offensichtlich. Stehst du in der Shotgun, wirft halt 90%, stehst du in der Pistol, rennen wir 90%. So. Ja. Ich habe irgendwie noch, also wenn man halt die Spiele dann nur Commanders, Panthers letztlich ansieht, dann weiß man ja, dass da kreative und gute Spielzüge bei rumkommen können. Aber ja, jetzt wirkt das wieder so gehemmt. Aber ich glaube, Zach Robinson kriegt das schon hin. Jetzt bin ich mal positiv gewesen. Also bitte, Chris, dämpf meine Stimmung.
Vermerkt.
Chris, hol uns ab.
Was? Womit?
Weiß ich nicht, vielleicht dachte, möchtest du vielleicht widersprechen.
Nein, absolut nicht. Als Fan ist man immer schnell geneigt zu sagen, das Playcalling. Du hast, wenn dein Team nicht gewinnt, sagen gefühlt 80% aller Fans, ja, aber das Playcalling. Was da tatsächlich dann dahinter steht, ist oftmals sehr vielschichtig und ich denke, wir haben da noch kein Problem mit dem Offensive Coordinator. Ich glaube, es ist vielleicht noch im Moment ein bisschen eine Frage der Kultur. Wie aggressiv wir vorgehen wollen. Aber ich kann es schwer untermauern.
Würde uns gut zu Gesicht stehen.
Ja.
Egal. Juti, juti. Schön, schön. Toll, dass wir drüber gesprochen haben, Jungs.
Was eine Folge heute, Jungs. Doch, Wahnsinn.
Ja, wir haben den Kuh vom Eis geholt.
Ich bin noch on track. Ich bin noch on track mit meinem Tipp.
Ja, wir alle. Wir alle.
Also ja, noch ist aber nicht passiert bin, eigentlich. Ich bin am trackigsten.
Ja? Okay. Ja.
Bitte. Und ich bin weiterhin positiv. Also, so gut. Also jetzt mal ohne Witz, ne? Was mir wirklich Mut macht, und dafür habe ich auch echt gebetet zum lieben Gott, dass Penix weiterhin so stabil bleibt und auch wirklich diese Ice Veins hat. Das ist schon super viel wert auf der Position, weil wenn der Quarterback läuft, dann kannst du damit arbeiten, dann kannst du drumherum irgendwas bauen, irgendwas basteln, was dir in der Zukunft weiterhilft. Das ist nur noch hinkriegen, dass Drake London, Bijan Robinson, eben diese verlässlichen Leute auch wieder verlässlich werden, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Und dann muss jetzt halt Jeff Ulbrich beweisen, dass er ohne Saleh auch Defense kann.
Hm.
Wir packen das, Jungs. 10 Siege.
Ja.
Keine Niederlage gegen AFC. Auch das nicht.
Wir spielen ja noch nicht
gegen AFC-Team. Und hier habt ihr es zuerst gehört. Mein Gott, jemand muss den Sticker hier mal einblenden. Letzte Woche verkündet, dass die Dolphins bis zu unserem Spiel auseinandergefallen sind. So, die haben sich von den Colts mit Daniel Jones niedermachen lassen und jetzt die Sache mit ihrem Star-Receiver Hill, der schon wieder angeklagt wird. Bis die gegen uns spielen, sind die auseinandergefallen.
Ja, das war schon fast
abzusehen. Ich dachte, oder? Die wären schon am Sonntag auseinandergefallen.
Ja, bis dahin nochmal richtig. Nochmal so komplett.
Komplett. Dann haben wir zumindest einen Sieg.
Ja, tanken brauchen wir dieses
Mal. Soll ich dir mal was sagen?
Wir tanken dieses
Mal. Ja, stimmt, wir tanken ja für die Rams.
Nein.
Mist. So, ich sag dir jetzt mal was. Mein AFC-Tipp, der wird so gut ausgehen und wir werden dann so hemmungslos gegen Dolphins verlieren als einziges AFC-Team. Weißt du, wir gewinnen so gegen die Bills, gegen die Jets, die ja leider fantastisch aussahen mit Justin Fields, nur um am Ende gegen die Dolphins zu verlieren als einziges Spiel in der AFC. Dann kotze ich aber.
Dann wäre dein Tipp kaputt.
Ja.
Aber wir wären halb dabei.
Und wir halb dabei.
Jungs, war mir eine Freude.
Oh ja.
Wir haben uns zwar schon Sonntag so viel vis-à-vis ausgekotzt, naja, ausgekotzt eigentlich nicht. Dafür war die Stimmung zu gut, aber schon so viel über das Spiel geredet, dass ich mich freue, dass wir trotzdem heute noch eine Stunde 40 zusammen vollgekriegt haben. Kleine Ansage zur nächsten Woche. Die Folge wird auf den Mittwoch verlegt, weil wir alle ein Privatleben haben, was wir am Dienstag irgendwie nicht verschoben kriegen. Komischerweise. Deswegen haben wir einfach beschlossen, wir machen mal die Folge Mittwoch. Ob schon um 17:30 kann ich nicht versprechen, aber wir probieren es zu einer humanen Zeit.
Ja.
Könnt ihr euch aber rot im Kalender anmerken. Mittwoch.
Man kann sagen.
Muss der Geburtstag vom Meerschweinchen mal ausfallen.
Eben. So sieht's aus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich freue mich auf unseren Discord-Server am Sonntag Nacht auf Montagmorgen. Das wird herrlich. Und lasst uns positiv bleiben, Leute. In dem Sinne,
Mädels.
Rise up.
Rise up.